Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Ja, das Thema heute, Hoffnung auf Zukunft. Und ich glaube, das ist ein Thema, was Menschen zu allen Zeiten, an allen Orten immer wieder herausfordert, nämlich das Thema Hoffnung und das Thema Zukunft. Und ich glaube, das ist egal, wo man ist, für jeden einzelnen Menschen auch in unterschiedlicher Weise aktuell. Und wenn wir heute hineinschauen in einen Text aus Jesaja, dann ein paar Informationen dazu, um besser zu verstehen, was hat es damit auf sich gehabt. Ist ungefähr 2700 Jahre, vielleicht ein bisschen mehr, zurück. Damals wurde Jesaja von Gott zum Propheten berufen und Prophet heißt, er sollte Sprachrohr Gottes sein, er sollte für Gott zu seinem Volk sprechen. Und dieses Volk war in sehr bewegten Zeiten. Es droht ein Krieg. Damals war Israel gespalten in das Nordreich Israel und Südreich Juda. Jesaja war in Juda. Und dieses Nordreich hat sich mit den Syrern verbündet, um die Weltmacht Assur einigermaßen im Schach zu halten. Und sie haben gemerkt, sie sind zu schwach, sie brauchen Juda dazu. Juda wollte sich nicht in einen Konflikt hineinziehen lassen. Und dann haben sie ihnen Boten geschickt, schönen Gruß. Wenn ihr nicht freiwillig mich mitmacht, werden wir erstmal bei euch einmarschieren, euch unterwerfen und dann werden wir gemeinsam gegen Assur gehen. Und damit so eine ganz massive, drohende militärische Auseinandersetzung. Das konnte vermieden werden, weil Juda gedacht hat, bevor wir mit den Zweien uns auseinanderschlagen, holen wir uns Hilfe bei Assur. Die haben das gerne gemacht, haben Syrien besiegt, beide Teile von Israel im Nordreich eingenommen und standen jetzt an der Grenze von Juda, aber nicht als Freunde, sondern als eine Bedrohung, die größer war als das, was vorher war. Und es konnte nur abgewendet werden, indem man hohe Tributzahlungen vornahm. Und diese Tributzahlung musste ein Volk erbringen, was sowieso schon arm war, was kaum wirtschaftlich was hatte. Und damit war für das Volk dieser drohende Krieg, diese massiven Abgaben, diese wirtschaftliche Not und zugleich zu merken, auch politisch ist alles sehr, sehr instabil, zu merken, das sind viele Dinge, in denen wir auch Handlungsfähigkeiten wenig zur Verfügung haben, Unsicherheit, Sorgen machten sich breit, für manchen einfach auch die ganz existenzielle Frage, wie kommen wir überhaupt noch durch? Und in diese Zeit hinein wurde Jesaja von Gott gesandt, und sagt, und jetzt sprich du zu dem Volk und gib ihnen eine Botschaft von mir und sag ihnen, diese Situation, in der ihr jetzt lebt, die hat mit Gott zu tun und die hat mit euch zu tun. Dass es euch so geht, wie es euch geht, ihr seid selbst schuld. Denn ihr habt Gott vor die Tür gestellt. Ihr seid zwar noch fromm, religiös, im Tempel wird jeden Sonntag oder jeden Schabbat Gottesdienst gefeiert. Aber Jesaja bringt es dann so auf den Punkt, dass er sagt, im Namen Gottes, das Urteil Gottes heißt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Aber ihr Herz, ihr Leben ist weit weg von mir. Und sie haben so etwas wie eine religiöse Gottlosigkeit gelebt. Und alles Reden Gottes, das ging irgendwo ins Leere. Und sie haben Gottes Gesetz, Gottes Recht mit Füßen getreten. Und jetzt sagt Jesaja, schaut, dass es euch so geht, das ist die Folge, dass ihr Gott vor die Tür gestellt habt und jetzt habt ihr nur noch euch selbst. Denn Gott ist nicht sowas wie die Bergwacht, ja, die man rufen kann, wenn es brennt und dann greifen sie ein und ansonsten halten sie sich schön zurück. Jesaja sagt, dieser Gott, er ist euer Gott und er hat den Anspruch, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und dadurch, dass ihr Gott vor die Tür gestellt habt, hat Gott sich zurückgezogen. Und jetzt diese Situation, ihr habt sie selber herbeigeführt. Und es ist Teil von dem Gericht Gottes. Und das ist was Unangenehmes, also ein richtender Gott. Wir haben lieber diesen Kuschelgott, der immer schön lieb und nett und ansonsten sehr zurückhaltend ist. Vielleicht doch so ein bisschen wie ein Bergwachtgott. Und Jesaja sagt, nein, dieser Gott, er richtet sein Recht auf. Weil dieses Recht, was getreten wird, das betrifft auch die Armen, die Unterdrückten. Dass sie auf einmal schutzlos sind gegen die Willkür der anderen. Und Gott hat sie doch geschützt. Und dieses Gericht, das bedeutet, dass Gott sein Recht aufrichtet. Aber er macht zugleich deutlich, aber dieses Gericht ist nicht Ausdruck von einem Gott, der verletzt ist, der jetzt reinhaut, sondern es ist Ausdruck von einem liebenden Gott, dem es nicht egal ist, wie es seinem Volk geht. Und er sein Volk wieder in seiner Nähe, in seiner heilvollen Herrschaft haben will, damit er dieses Volk in seine Zukunft führt. Damit sie ganz neu erleben, was es heißt, einen Gott an der Seite zu haben, der mit uns ist und der uns hineinbegleitet in diese Lebenswirklichkeit, in der wir sind. Und deshalb diese Botschaft von Gott, ihr seid selbst schuld, aber es gibt Hoffnung. Viele Grüße, Gott. Es gibt Hoffnung. Und das ist so diese zwei Dinge, die Jesaja dann dem Volk sagt. Es ist nicht der Schlusspunkt erreicht, sondern Gott wird mit euch neu anfangen. Er wird euch in seine neue Zukunft hineinführen. Dazu braucht es Klärung. Aber diese Klärung führt Gott herbei, damit ihr Anteil haben könnt an dieser Zukunft. Ihr sollt ganz neu Gott begegnen. Und dann macht Jesaja etwas, was für die Menschen damals revolutionär war. Er spricht jetzt nicht nur davon, dass diese Zukunft dem Volk Gottes gilt, sondern er sagt, und diese Zukunft gilt allen Menschen, jedem Einzelnen. Und diese Zukunft, sie wird die ganze Welt erfassen. Das war damals völlig neu, das war so revolutionär, dass der Prophet Micha, der zeitgleich mit Jesaja gelebt hat, diese Botschaft aufgenommen hat und fast wörtlich genau so in seinem Buch verankert hat. Und jetzt lesen wir aus Jesaja 2, einen Abschnitt mit manchen Bildern, die vielleicht erstmal fremd sind, aber ihr könnt da gerne auch schauen, dass ihr diese Bilder gleich nochmal erklärt bekommt oder vielleicht habt ihr ja schon auch gleich eine Idee. Jesaja 2, ihr könnt hier mitlesen. In einer Vision sah Jesaja, der Sohn des Amos, wie es Juda und Jerusalem ergehen wird. Es werden Tage kommen, da steht der Berg mit dem Haus des Herrn felsenfest. Er ist der höchste Berg und überragt alle Hügel. Dann werden alle Völker zu ihm strömen. Viele Völker machen sich auf den Weg und sagen, auf, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns seine Wege lehren, dann können wir seinen Pfaden folgen. Denn von Zion her kommt Weisung, das Wort des Herrn geht von Jerusalem aus. Er sorgt für Recht unter den Völkern. Er schlichtet Streit zwischen mächtigen Staaten. Dann werden sie Pflugscharen schmieden aus den Klingen ihrer Schwerter. Und sie werden Winzermesser herstellen aus den Eisenspitzen ihrer Lanzen. Dann wird es kein einziges Volk mehr geben, das sein Schwert gegen ein anderes richtet. Niemand wird mehr für den Krieg ausgebildet. Auf, ihr Nachkommen Jakobs. Lasst uns schon jetzt im Licht des Herrn leben. Spannender Text. Ich hoffe, ich kann euch so die ein oder andere Schneise in diesen Text hineingeben. Wisst ihr, wir lesen diesen Text jetzt 2700 Jahre nach Jesaja. Und das, was Jesaja gesehen hat, das hat für uns heute vielleicht eine andere Perspektive, weil es große Einschnitte gegeben hat. Wenn Jesaja spricht von der letzten Zeit, die Gott ihm sehen lässt, dann ist ja die Frage, was ist diese letzte Zeit? Und wenn man den Text anschaut, dann ist es die Zeit, wo es den größten Einschnitt in der Weltgeschichte gegeben hat, nämlich die Zeit nach dem Kommen von Jesus in diese Welt. Und es meint diese Epoche bis zum zweiten Kommen von Jesus, wenn seine Herrschaft für alle sichtbar wird. Und wir werden merken, wenn wir nochmals ein paar Details aufgreifen, dass Jesaja in diesen Zeitraum hineingeschaut hat, vieles für ihn fremd, aber er hat die Grundbotschaft verstanden. Nämlich die Herrschaft Gottes wird in dieser Welt anbrechen in einer Art und Weise, wie sie noch nie vorher da war. Und wir müssen den Text natürlich von Jesus her lesen, weil in Jesus sich vieles erfüllt hat, was hier in diesem Text ist. Er ist dieser Friedefürst, von dem die Rede ist, von dem der Frieden bringt, von dem der seine Herrschaft aufrichtet. Er ist derjenige, mit dem diese ganze Herrschaft Gottes in diese Welt hineingekommen ist. Und deshalb im Mittelpunkt von diesem ganzen Abschnitt steht die Herrschaft Gottes und diese Herrschaft Gottes ist die Grundlage und der Inhalt für unsere Hoffnung, die wir für die Zukunft haben. Ohne diese Herrschaft Gottes in Jesus hätten wir keine Grundlage für eine begründete Hoffnung. Und ohne das Wissen, dass Jesus der Herr ist, hätten wir auch keine Perspektive für seine Zukunft. Und deshalb hier Hoffnung auf Zukunft des Erstes, weil Jesus der Herrscher über diese Welt und über die Zukunft ist. Da spricht Jesaja in diesem Bild. Am Ende wird der Berg, auf dem der Tempel Gottes steht, höher sein als alle anderen Berge in dieser Welt. Das war der Zionsberg in Jerusalem. Und wenn man das jetzt wörtlich nehmen würde, müsste man sagen, es muss irgendwas passieren, dass dieser Zionsberg ungefähr 8300 Meter höher wird. Und dann würde er wenigstens den Mount Everest überragen. Das heißt, alle Besucher bräuchten Sauerstoffmaske und einen Bergführer oder wenigstens eine anständige Ausbildung, um da hochzukommen. Und ich glaube, jetzt merken wir, das kann so nicht gemeint sein. Und ich glaube, das ist eher dieses Bild, was gezeigt wird. Der Tempel, das war der Ort der Gegenwart Gottes. Das war der Ort, wo die ganze Herrschaft Gottes für die Menschen sich manifestiert hat. Dort ist der Weltherrscher gegenwärtig. Das war so für die Menschen diese Perspektive. Und wenn es heißt, dieser Berg wird alles andere überragen, dann heißt diese Botschaft am Ende, da wird die Herrschaft Gottes alles überragen. Alles, was in dieser Welt Macht hat, alles, was in dieser Welt Anspruch erhebt. Und dann wird Gott alles, was auch diese Welt so in Atem hält, unter seiner Herrschaft haben und er spricht das letzte Wort. Und genau das hat sich in Jesus schon erfüllt. Das ist heute schon Realität. Und das können wir an zwei Bergen festmachen. An dem Hügel Golgatha und an dem Ölberg. Denn an dem Hügel Golgatha hat Jesus die Macht der Sünde, des Teufels und des Todes überwunden. Und das, was kein Mensch von uns überwinden kann, hat er in seiner Auferstehung endgültig besiegt. Und er sagt, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Auch wenn es jeden betrifft, aber es ist nur Durchgang und nicht Schlusspunkt. Und das Böse hat nicht das letzte Wort. Der Teufel ist besiegt, auch wenn er in der Welt immer noch los ist. Aber er ist niemals der, der das letzte Wort hat. Er ist besiegt und am Ende wird diese Herrschaft Gottes auch über das Böse alles überwinden. Das ist so diese Perspektive, die wir von Jesus her haben. Und der Ölberg, dort wo Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, eine seiner letzten Worte waren, ich habe alle Macht im Himmel und auf dieser Erde. Und ich bin bei euch an jedem Tag bis zum Ende dieser Welt. Und damit macht er für uns Menschen deutlich, diese ganze Weltgeschichte, sie ist eine Weltgeschichte, die unter meiner Herrschaft steht. Und diese Herrschaft wird sichtbar herbeikommen. Und diese Herrschaft wird am Ende stehen. Und diese Herrschaft, sie wird dann den Menschen eine ganz neue Heimat bei Gott bieten. Und da sprechen wir als Christen manchmal vom Himmel. Vorhin in dem Lied, was wir gesungen haben, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Wisst ihr, das ist so dieses tiefe Wissen. Alles, was hier passiert, ist nur vorläufig. Alles, was hier passiert, wird irgendwann mal Sinn machen. Alles, was hier passiert, wird irgendwann mal gut sein. Das ist so diese Perspektive, die wir durch Jesus hier eröffnet bekommen. Und das hilft, diese Welt auszuhalten, durchzuhalten, zu wissen, das ist nicht das letzte Wort gesprochen. In allen Erfahrungen, die so sinnlos sind, wo man den Eindruck hat, da bleibt so viel offen. Zu wissen, am Ende ist nichts mehr offen. Am Ende ist das alles Gottes Geschichte mit dieser Welt und mit meinem Leben. Und er ist der, der im Himmel die Regie heute schon führt. Weißt du, du kannst dein Leben betrachten, egal wie es aussieht. Du kannst dein Leben anschauen und sagen, da ist so vieles, was mich eigentlich überfordert, so wie die Menschen damals. Und vielleicht ist die Botschaft, die Jesaja damals gesprochen hat, heute die Botschaft Gottes für dich, dass er sagt, du, kann es sein, dass du mich vergessen hast? Mich und meine Herrschaft? Mich und meine Gegenwart in deinem Leben? Kann es sein, dass du nur noch dich selbst hast in den ganzen Dingen, nicht mehr damit rechnest, dass ich der Herr bin, der wirklich alles in der Hand hat? Nicht mehr damit rechnest, dass ich eingreife in dein Leben hinein, in deine Welt? Wenn ich diese Perspektive wieder ganz neu fassen kann, dann fängt für mich an, eine neue Hoffnung auf Zukunft zu sagen, weil ich weiß, ich gehe in die Zukunft Gottes hinein. Und ich gehe in die Zukunft hinein, in der seine Herrschaft irgendwann sichtbar für mich anbrechen wird. Und ich weiß, es ist alles unter seiner Herrschaft. Und Jesaja spricht ein zweites an. Und er sagte, und es gibt eine Hoffnung auf Zukunft, weil diese Hoffnung allen Menschen gilt, jedem Einzelnen. Und jeder Einzelne hat Anteil daran. Ich habe vorhin schon gesagt, es war völlig revolutionär für die Menschen damals. Das jüdische Volk hat gesagt, wir sind das Volk Gottes, wir exklusiv. Es ist unser Gott. Und jetzt sagt Jesaja, und bei diesem Gott hat jeder Platz, jeder. Und dann lesen wir, ja, sie werden alle Völker zu ihm strömen, viele Völker machen sich auf den Weg. In Fachkreisen spricht man immer von der Völkerwallfahrt. Ich weiß nicht, wer mal in Jerusalem war, auf der Via Dolorosa, da sagt man, ja, also das ist dann schon fast fassbar. Ja, also da trifft sich ja nicht nur die ganze Welt dort, sondern das ist extrem bunt. Aber ich glaube mal, das ist viel zu wenig gemeint. Das ist nicht, da gibt's große Sightseeing-Touren dorthin. Sondern was hier beschrieben wird, das heißt, da werden Menschen, die von Gott nichts wussten, die werden aufbrechen und zu diesem Gott gehen, der sich dort gezeigt hat. Und ich glaube, das beschreibt als erstes eine innere Hinwendung zu ihm. Sie werden sich diesem Gott zuwenden, der sich in diesem Volk gezeigt hat und in einzigartiger Weise hat er sich in Jesus gezeigt. Der dort in diese Welt gekommen ist, aber als Mensch geboren, der diese Herrschaft und das Heil Gottes in die Welt bringt, das der ganzen Welt gilt. Und Menschen, sie werden entdecken, dieser Jesus, er ist eigentlich die Lösung für die Fragen meines Lebens, für die Herausforderung meines Lebens, weil er mich mit Gott wieder verbindet und Gott in mein Leben hineinbringt. Und Jesaja sagt, und das werden Menschen in der ganzen Welt entdecken und sie werden zu ihm kommen. Und interessant, im Neuen Testament klingt es ja schon bei Jesus an. Wie war das mit der Geburt von ihm? Da heißt es, da kamen, also wir sagen immer so schön, die drei heiligen Könige aus dem Morgenland. Ja, also die sind da mehr als zweimal fromm weichgespült worden. Wörtlich, also dass es drei waren, weiß man sowieso nicht. Aber man sagt, es waren Magier aus Mesopotamien. Also nicht so die, die dort schon gebetet haben und die dann endlich dort nochmal richtig beten konnten, sondern es heißt, es waren waschechte Heiden. Und die kommen zu Jesus und was machen sie? Sie beten ihn an, weil sie entdecken, mit dem betritt Gott diese Welt. Und das hat für diese Weltgeschichte eine komplette Veränderung. Oder später, als das jüdische Volk ihn immer mehr abgelehnt hat, da kam dieser römische Hauptmann in Kapernaum. Und der bittet Jesus und er bekennt seinen Glauben an Jesus. Und er gilt so als dieser erste Heide, der ganz bewusst seinen Glauben ihm ausgesprochen hat. Und dieser römische Hauptmann, der sagt, du bist derjenige, der Gott in mein Leben bringt und den ich brauche. Und dann haben wir diese weitere Bewegung, Apostelgeschichte 2 an Pfingsten, wo Menschen aus aller Welt genannt werden und an die Missionstätigkeit. Und wisst ihr, wenn man heute schaut, diese Bewegung geht bis heute weiter. Ich habe heute früh so gedacht, es ist doch stark. Seit Mitternacht, um unsere Zeit oder noch viel früher, wird an jedem Ort oder an irgendeinem Ort in dieser Welt Gottesdienst gefeiert und es feiern hunderte von Millionen Christen Gottesdienst aus allen Ländern. Selbst in Ländern, die wir nicht denken, dass es dort Christen gibt. Und das ist, was mit diesen paar Männern und Frauen bei Jesus begonnen hat. Und die Menschen, sie gehen zu ihm und wenden sich ihm zu und sagen, wir wissen, dass jeder Platz bei dir hat. Du hast Hoffnung auf Zukunft, weil Gott die Tür ganz weit geöffnet hat und sagt, bei mir hat jeder Platz. Und jeder wird entdecken und darf entdecken, was es heißt, da ist ein Gott, der die Macht in der Hand hat, auch die Macht über mein Leben, die Herrschaft über mein Leben. Und der dieses Leben trägt, der mir seine Zukunft gibt, seine Perspektive und mit dem ich ganz konkret rechnen darf. Und das Dritte. Und Hoffnung auf Zukunft weil diese Herrschaft Gottes schon heute Veränderung schafft. Also nicht nur in Zukunft irgendwann, sondern schon heute ganz konkret. Da heißt es, dass diese Völker diesem Gott begegnen und dass diese Gottesbegegnung die Beziehung zu Menschen verändert, auch die Beziehung zu Gott verändert. Dann werden sie Pflugscharen schmieden aus den Klingen ihrer Schwerter und Winzermesser aus den Spitzen ihrer Speere. Ich habe eine schöne Übersetzung in der Volksbibel gelesen, die ist etwas unkonventioneller, vielleicht jetzt nicht für die Gutbürgerlichen hier. Da heißt es, sie werden ihre MGs einschmelzen lassen, um aus den Metallmähdrescher zu funktionieren, und ihre Handgranaten werden zu Flaschenöffnern umfunktioniert. Ich denke, ist doch eine schöne Beschreibung, oder? Ja, das ist so in unsere Zeit hinein übersetzt. Ja, was beschreibt Jesaja hier? Er sagt, wenn Menschen sich diesem Gott zuwenden, dann wird in ihnen etwas anders, was heute schon Auswirkung hat. Und man hat ja diesen Vers in eine Skulptur gepackt, die vor dem Gebäude der Vereinten Nationen steht. Da werden Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet, also die MGs zu Mähdreschern. Ich glaube, das ist was, wo viele Menschen sich heute sehnen, oder? Wenn man hört, was im Gazastreifen passiert, diese Frage, wie soll es dort werden? Wenn man sich die ganzen Nachrichten aus der Ukraine anhört, man sagt, Mensch, man wünscht sich das doch, dass endlich Frieden wird. Es wird Frieden werden. Jesus sagt, ich bin der Friedefürst, aber diese Weltgeschichte ist begleitet von Kriegen, von Leiden. Aber meine Zukunft, sie wird es alles überwinden. Darf ich mal ganz platt sagen, im Himmel gibt es keinen Krieg mehr. Im Himmel gibt es kein Schwert mehr. Auch nicht mehr das Schwert der Zunge, wo man andere verletzt. Und Jesus sagt, das ist die Zukunft. Und diese Zukunft soll euch tragen bis zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das erlebt. Und für die Menschen, da war es diese Erfahrung, dass sie gesagt haben, und Jesaja beschreibt es dann so, sie werden die Waffen aus der Hand legen und sie werden nicht mehr lernen, den anderen zu verletzen. Eine der ganz konkreten Folgen, dort, wo ich Jesus begegne, er Einfluss bekommt. Er sagt, und dann wirst du deine Beziehung zum anderen verändern können. Dann kannst du Waffen aus der Hand legen. Und manchmal sind unsere Gedanken und Worte ja hochgerüstet, oder? Sehr verletzend. Er sagt, wenn ich Einfluss auf dich habe, kannst du was neu werden lassen. Oder können Beziehungen verändert werden. Und dann ist es, was heute schon ein Vorgeschmack von dieser Zukunft ist, da wo Gott Herr ist, da wird was anders werden. Und dann fordert Jesaja sein Volk auf. Und das ist das Erste, was dann in diesem Text ist, dass er sein Volk anspricht und sagt, ihr, die ihr heute schon zu ihm gehört, träumt nicht von der Zukunft, sondern lebt diese Zukunft schon heute. Lasst uns im Licht Gottes wandeln. Und damit sagt er, und jetzt lasst uns doch so leben, dass wir in dieser Gegenwart Gottes sind und ihm Zugang geben. Zugang dort, wo diese dunklen Stellen in unserem Leben sind. Und ja, das sind die Stellen, wo ich schuldig werde an Gott und Menschen. Wo vielleicht Dinge sind, die Gott nicht entsprechen. Und er sagt, gib ihm doch Zugang, geh doch in sein Licht, dass was neu wird. Es sind aber auch diese Dunkelheiten von Sorgen. Diese Dunkelheiten von Perspektivlosigkeit. Diese Dunkelheit von Hoffnungslosigkeit. Wo diese Einladung ist, jetzt stell dich doch ins Licht Gottes. Und lass dich ganz persönlich von seiner Gegenwart berühren, dass er dir sagen kann, du, ich bin doch da und jetzt darfst du mit was Neuem rechnen. Und dadurch sich in mir was verändert. Zu wissen, er hat es doch in der Hand. Er ist der Gott, der mich in seine Zukunft führt. Er ist der Gott, der alles in meinem Leben zu seiner Geschichte macht. Hoffnung auf Zukunft. Jesaja hat den Menschen damals eine große Perspektive eröffnet, die für uns durch Jesus nochmal eine ganz andere Dimension bekommt. Und er sagt, ihr habt eine Hoffnung auf Zukunft, weil Gott wirklich die letzte Herrschaft und die letzte Macht in der Hand hat und sein Wille geschieht, seine Zukunft kommt für diese Welt, für dich und für dein Leben. Und bei dieser Zukunft und in dieser Herrschaft hat jeder Mensch Platz, mit allem. Und da gibt es keinen überfordert, sondern mit allem, was ich bin, sagt Jesus, lass dich doch in meiner Herrschaft von mir umschließen. Vertrau mir dein Leben an. Da hattest du Platz. Und dann wirst du ihm heute schon erleben, dass diese Herrschaft Gottes Folgen hat, Auswirkungen für das Miteinander, für die Dunkelstellen des Lebens, für die Herausforderungen, in denen ich bin und für alles, was in meinem Leben oft so diese Hoffnung rauben will. Zukunft auf Hoffnung.